In der heutigen Podcast-Folge reden wir über die Ingenieurkammer Bau. Hast du davon schon mal gehört? Was macht eine Ingenieurkammer? Ja, wie groß ist eigentlich so eine Ingenieurkammer? Was kostet es? Dazu habe ich im Podcast-Interview heute erneut den Dr. Alexander Petscholat eingeladen, denn er ist Justiziar bei der Ingenieurkammer, bedeutet, er leitet die Rechtsabteilung. Wir klären heute auf, was macht eine Ingenieurkammer? Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge habe ich erneut den Dr. Alexander Petscholat eingeladen, denn er ist Justiziar, also als Leiter der Rechtsabteilung bei der Ingenieurkammer Bau in Nordrhein-Westfalen. Ja, Alexander, herzlich willkommen im Interview.
Ja, Stefan, vielen Dank. Ich freue mich, direkt wieder hier sein zu dürfen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, uns zu unterhalten, und das hat mir so gut gefallen. Da habe ich gesagt, ich muss auf jeden Fall noch mal wiederkommen.
Da hast du recht, da kann ich nicht widersprechen. Ingenieurkammer, erzähl uns mal, wie bist du da reingekommen und was macht der Ingenieurkammer eigentlich?
Genau, also bei der Kammer bin ich jetzt seit 10 Jahren. Ich habe da 2016 angefangen und tatsächlich einfach, ne, die Ingenieurkammer hatte seinerzeit die Stelle für einen Juristen ausgeschrieben. Und ich hatte vorher schon so im Rahmen meiner Ausbildung auch mit dem Thema Kammern, Selbstverwaltungskörperschaft zu tun. Ich hatte meine Station bei der Ärztekammer in Münster. Und also das öffentliche Recht liegt mir einfach. Das ist so etwas, was ich gerne mache. Und so eine Kammer hat jetzt für mich so diese Verbindung aus, auf der einen Seite, dass man eben für eine Behörde tätig ist. Also das ist eine Sache, die in der Praxis gar nicht so viele Leute wissen oder die auch da häufig falsch eingeschätzt wird. Viele gehen davon aus, dass die Kammern, also egal ob jetzt Architektenkammer, Anwaltskammer, Ingenieurkammer, dass die Kammern sowas wie Verbände wären. Hm. Und klar, es gibt auch berufliche Verbände, Berufsverbände für Architekten und Ingenieure. Die sind auch ganz eng mit der Kammer verknüpft. Unsere Mitglieder kommen ja in der Regel aus Verbänden, sind da tätig, engagieren sich da. Aber die Kammer selbst ist jetzt erstmal kein Verband, sondern der Gesetzgeber hat sich jetzt in unserem Fall 1996 dazu entschieden zu sagen, die Ingenieure in Nordrhein-Westfalen sollen ihre Angelegenheiten selbst regeln und sollen sich selbst organisieren in einer Institution, in einer Kammer. Mhm. Und die Kammern sind halt gleichzeitig Behörde, aber auch Interessenvertretung. Das ist ein bisschen, ja, von außen, man kennt das, glaube ich, so aus anderen Bereichen einfach nicht. Ja. Weil auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass man so, solche Themen hat wie Berufsaufsicht, also ne, jemand macht seine Arbeit nicht ordentlich, verstößt gegen irgendwelche Pflichten, verhält sich nicht ordnungsgemäß, dann sind wir Aufsichtsbehörde. Das heißt, ne, wir wenden uns dann an denjenigen und weisen darauf hin, dass Pflichten eingehalten werden müssen. Es gibt auch sowas wie Ordnungswidrigkeiten, es gibt auch berufsgerichtliche Verfahren bei Berufspflichtverstößen. Also es ist schon so, dass die Kammer darauf achtet, dass das Ansehen des Berufsstandes, das klingt immer ganz hochtrabend, aber im Prinzip geht es darum, Ingenieure sollen ihre Arbeit ordnungsgemäß machen und darauf soll jemand aufpassen. Und das soll aber jetzt keine klassische staatliche Behörde sein, sondern das soll eben eine Selbstverwaltungskörperschaft sein. Aber, und das ist dann die andere Seite, und deswegen finde ich meine Tätigkeit auch so spannend, gehört dazu eben auch das Thema Beratung, Information, Hilfestellung. Na, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn du zum Finanzamt gehst und da deine Steuererklärung abgibst, dann geht es ja eher so, ne, dass du deine Pflichten einhältst. Hm. Bei uns kannst du aber man käme jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee zu sagen, okay, und dann rufe ich mal noch an, weil ich noch eine Steuerberatung haben möchte. Das aber ja. Bei uns ist tatsächlich alles unter einem Dach. Also es wenden sich Mitglieder an uns, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, die Rat haben möchten. Das kann rechtlicher Rat sein. Muss es aber gar nicht. In meinem Fall, klar, ich bin jetzt für die Rechtsabteilung zuständig. Das heißt, die Leute, die bei mir anrufen, die Mitglieder, haben Fragen zum Bauordnungsrecht, die haben Fragen zu Gesellschaftsformen, zum Vertragsrecht, zum Urheberrecht. Mhm. Die stellen Fragen, wie ist das mit der Aufbewahrung von Unterlagen und dergleichen, wie ist das mit der Gestaltung meiner Homepage. Das sind alles Themen, zu denen wir unsere Mitglieder beraten. entweder wir machen eine Einzelberatung, kommt aber genauso vor, dass wir in unserer Zeitschrift, die wir herausbringen, unserem Kammerspiegel, Beiträge veröffentlichen. Wenn jetzt die Landesbauordnung geändert wird, dann informieren wir über die Änderungen. Wenn es Themen gibt, die viele Mitglieder betreffen, die viele nachfragen, veröffentlichen wir dazu auch mal Beiträge. Wir machen Veranstaltungen, wo wir auch über Themen informieren. Wir haben eine Akademie bei uns, die Ingenieurakademie West. Und da ist eben der Vorteil, dass das unsere eigene Fortbildungseinrichtung ist. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit zu sagen, es wird häufig das Thema Vergaberecht nachgefragt. Also aktuell haben wir das, dass häufiger Nachfragen kommen. Wie bewerbe ich mich in einem Vergabeverfahren richtig? Was muss ich da beachten? Wie kann ich meine Chancen verbessern? Und weil wir sehen, dass solche Themen häufig nachgefragt werden, bieten wir eben genau dazu dann auch Seminare in unserer Fortbildungseinrichtung an. Mhm. Und die Kammer, das ist so diese Kombination, die man, also ich kenne es jedenfalls aus anderen Bereichen nicht, diese Kombination aus Behörde, Aufsichtsbehörde, behördlich-staatliches Tätigwerden, aber eben auch Interessenvertretung, Unterstützung, Beratung. Und zu meiner oder zu unserer Tätigkeit bei der Kammer, da arbeite ich ja nicht alleine, wir sind insgesamt 35 Leute bei uns in der Kammer, das ist das, was wir da täglich machen.
Also jetzt nochmal Ingenieurkammerbau, du bist Nordrhein-Westfalen, bedeutet, wir haben 16 davon.
Genau, richtig. Es gibt in jedem Bundesland eine Ingenieurkammer. Manchmal in kleineren Bundesländern gehören die Ingenieur- und die Architektenkammer auch zusammen. Okay. Aber es gibt grundsätzlich in jedem Bundesland eine Kammer, die für die Ingenieure zuständig ist.
Und Eingangsvoraussetzung, ich sag mal, ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik. Mich hättest du genommen.
Mit Kurshand, gar keine Frage. Mhm. Genau, also bei uns die Voraussetzung, um Mitglied zu werden in Nordrhein-Westfalen, ist, dass du Ingenieur bist, also naturwissenschaftlich-technisches Studium absolviert hast. Dann, dass du in NRW einen lokalen Ankerpunkt hast, weil, gut, das ist genau bei dir nicht, ne? Deswegen
bei uns kannst du jetzt... Oben, ja?
Ach, du bist ja, okay, ah, alles klar, okay, das ist ja schon mal prima. Nee, du müsstest halt eine Niederlassung oder einen Wohnort in NRW haben, ansonsten eben bei der Länderkammer, wo du dann wohnst oder in Bayern, genau, bei dir ist Bayern. Dann noch eine weitere Voraussetzung, Zuverlässigkeit. Da klingt mal ein bisschen abstrakt, dass man sagt, ja klar, ich komme ja nicht zu spät. Zuverlässigkeit, da geht es eher darum, ist was anderes. Da geht es darum, dass der, vereinfacht gesagt, dass der Gerichtsvollzieher nicht bei dir ein- und ausgeht. Ah, okay. Ne? Also genau, Leute, die die Schulden haben, bei denen vollstreckt wird, die sind nicht zuverlässig und oder die vorbestraft sind auch in dem Bereich, die können dann nicht Mitglied der Kammer werden, weil die Kammermitgliedschaft steht eben für gewisse Qualitätskriterien. Also der bei uns eine Mitgliedsurkunde bekommt, der ist Ingenieur, der ist zuverlässig, das haben wir auch geprüft, der hat eine Berufshaftpflichtversicherung. Ja. Ne, das sind so Themen, die eben mit dieser Kammermitgliedschaft verbunden sind, damit, wenn jemand mit einer Mitgliedsurkunde von uns kommt, der Auftraggeber oder derjenige, mit dem er da zu tun hat, auch weiß, da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich dem Leistung beauftrage, der ist qualifiziert, der kann das auch. Und wenn es mal ein Problem gibt, wenn Fehler gemacht werden, dann haben wir auch eine Versicherung, die für Schäden eintritt.
Nordrhein-Westfalen, wissen wir alle, großes Bundesland. Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
Wir haben derzeit 11.000, knapp über 11.000 Mitglieder. Genau, und wir haben Freiwillige wie auch Pflichtmitglieder. Ja. Das heißt, jeder Ingenieur kann bei uns Mitglied werden aus NRW. Nicht alle Ingenieure müssen Mitglied sein. Ja, so im Bauwesen gibt es aber so ein paar, die eben als Pflichtmitglieder dabei sind. Insbesondere sowas wie beratende Ingenieure. Ne, das sind Leute, die eigenverantwortlich und unabhängig tätig sind. Und dann werden bei der Ingenieurkammer eben auch so bestimmte bauordnungsrechtliche Aufgaben verwaltet. Klingt ein bisschen komisch. Es geht um so Dinge wie eine Bauvorlageberechtigung. Ne, Ingenieure können sich bei uns in eine Liste eintragen lassen, um eine Bauvorlageberechtigung zu bekommen. Das Gleiche gilt für Standsicherheitsnachweisberechtigung. In deinem Bereich Brandschutz, da sind es bei uns die staatlich anerkannten Sachverständigen, die Prüfsachverständigen, die auch als Kammermitglied in Listen geführt werden und die dann ja auch im Vier-Augen-Prinzip diese Prüfung der bautechnischen Nachweise übernehmen.
Du sprachst vorhin, in manchen Bundesländern ist Ingenieurkammer und Architektenkammer eins, wahrscheinlich wegen der Größe. Und Nordrhein-Westfalen, ist es getrennt?
Genau, bei uns ist es in der Tat, es hängt mit der Größe zusammen.
Ja.
Und bei uns in Nordrhein-Westfalen, wir haben die Ingenieurkammer, haben auch die Architektenkammer. Wir sitzen beide haben die Geschäftsstelle im Medienhafen in Düsseldorf, auch direkt gegenüber, also fußläufig. Wir arbeiten auch bei ganz vielen Themen, jetzt aktuell zum Beispiel eine Stellungnahme zur Landesbauordnung, arbeiten wir eng zusammen, weil natürlich beide Berufsgruppen davon betroffen sind. Der Schwerpunkt ist meistens ein bisschen unterschiedlich. Ne, es gibt Themen, die eher die Architekten betreffen. Es gibt andere Themen, die eher die Ingenieure betreffen. Ich nehme mal jetzt aus unserem Beispiel das Thema Standsicherheit, Tragwerksplanung.
Ah
Muss man
ja.
einfach sagen, klar betrifft es auch Architekten, aber das ist ein Schwerpunktthema der Ingenieure. Ne? Wir haben da einfach 2.500 Leute in dieser Liste der qualifizierten Tragwerksplaner, die Standsicherheitsnachweise erstellen, die Tragwerksplanung übernehmen. Das ist ein Thema, wo wir ja viel Sachkompetenz haben, wo viele unserer Mitglieder unterwegs sind. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Themen, bei denen die Architektenkammer dann eher die Nase vorn hat. Und wir arbeiten da bei vielen Projekten ganz gedeihlich, ganz einvernehmlich zusammen. Das klappt sehr gut.
Die Architektenkammer ist ähnlich groß wie ihr.
Die ist größer. Die Architektenkammer hat ungefähr 30.000 Mitglieder. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass es für Architekten eine reine Pflichtmitgliedschaft gibt. Das heißt, jeder, der sich Architekt, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner nennen möchte, muss Mitglied der Kammer sein. Das ist ja bei den Ingenieuren nicht so. Gäbe es das auch für die Ingenieure, wären wir 10-mal so groß. Ist aber nicht so und deswegen, genau,
Gut.
wir haben ungefähr 11.000 Mitglieder, die Architektenkammer hat ungefähr 30.000 Mitglieder und ja, vielleicht mit so einer Größe, das ist auch mal so eine Sache, das nach meiner Erfahrung so alles seine Vor- und Nachteile. Sicherlich, dadurch, dass unsere Geschäftsstelle kleiner ist, haben wir mehr Aufgaben, die auf den Einzelnen zukommen, weil wir natürlich mit weniger Personal in unserer Geschäftsstelle auch gucken müssen, dass wir alle Aufgaben bewältigen. Umgekehrt haben wir bei uns auch sehr kurze Wege. Wir sind sehr wendig. Wir können auf aktuelle Entwicklungen sehr gut reagieren. Und gerade so dieses agil sein, wendig sein, auf aktuelle Entwicklungen, auf Themen gut reagieren zu können, das ist eine Sache, die mir jetzt in meiner persönlichen Arbeitsweise sehr, sehr gut gefällt, wo ich auch Freude dran habe. Ja, ist auch einer der Gründe, warum ich gerne bei der Kammer arbeite. Denn man merkt natürlich schon, jetzt auch unabhängig von den Kammern, wenn Behörden oder Einrichtungen so eine gewisse Größe erreicht haben, ne, dann kommt man natürlich auch schnell dahin, dass die Prozesse dann sehr lang werden, sehr zäh werden, dass dann, ja, dann ist es natürlich auch schwierig, schnell und effektiv Dinge zu gestalten. Und das würde ich sagen, also uns gelingt nicht alles, was wir uns vornehmen, aber ganz oft haben wir einfach durch diese flachen Hierarchien, durch diese schlanken Strukturen einen wesentlichen Geschwindigkeitsvorteil. Klar, das bedeutet für den Einzelnen, der bei uns arbeitet, auch, dass er Verantwortung übernehmen muss, dass er sich um Dinge kümmern muss, ne, dass man nicht sagen kann, ach, das wird schon ein anderer machen, sondern man muss ne, wenn neue Aufgaben kommen, dann muss man auch gucken, wie die erledigt werden. Aber man ist eben auch an diesen Themen, die man gestaltet, ganz nah dran. Ne? Also, ob es die Landesbauordnung ist, mit der wir uns beschäftigen, ob es der Easy Code ist, wo wir versucht haben, ein Normenwerk zu verschlanken, wo ganz viele in der Praxis gesagt haben, das geht aber nicht, die DIN-Norm, der Eurocode für den Stahlbau, der ist genau so dick, wie er sein muss, der kann nicht reduziert werden. Da haben wir mit Projektpartnern aus Aachen, von der FH und von der RWTH, ein Gemeinschaftsprojekt aufgesetzt und haben gesagt, wir wollen erstmal ausprobieren, ob das nicht doch verschlankt werden kann. Und wir konnten am Ende mit knapp 10, 15% des Umfangs, 80% der Projekte, konnten wir zeigen, dass 80% der Projekte damit erledigt werden können und dass deswegen dieses Projekt Easy Code auch funktioniert. Ne, das sind so Dinge, die wir bei uns bei der Ingenieurkammer umsetzen, erledigen, weil natürlich, wir sind die Interessenvertretung unserer Mitglieder. Unsere Mitglieder sagen, große, dicke Normen ist schwierig, ist teuer, ist sehr umfangreich, lässt sich nicht handhaben. Wir wollen, dass da was getan wird. Und klar, wenn wir natürlich diese Hinweise aus der Mitgliedschaft bekommen, dann versuchen wir auch Dinge umzusetzen, versuchen auch Dinge möglich zu machen. Wir können natürlich nicht alle Wünsche erfüllen, also ich will jetzt auch
Nein,
keine
nein, nein.
falsche
Ist kein
Erwartungshaltung
Wunschkonzert, ja.
wecken. Genau. Ja, aber auf der anderen Seite, wir sind schon so ein Schmelztiegel der Interessen, Wünsche, Ideen. Und das ist ganz häufig, dass Ideen, Gedanken, Wünsche, Probleme an die Kammer herangetragen werden, dass sie da gesammelt werden, dass sie dann in Gremien, wir haben einzelne Ausschüsse, wir haben einen Rechtsausschuss, wir haben einen Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, wir haben einen Ausschuss für Nachhaltigkeit. In diesen Ausschüssen beschäftigen sich Berufsträger, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Bei uns die Kammer, wir haben natürlich Leute, die in der Geschäftsstelle, so wie ich auch, hauptamtlich arbeiten, deren Tätigkeit das ist, genau, festangestellt sind, aber im Vorstand und in den Ausschüssen, also die Personen, die am Ende die Entscheidungen treffen, das sind alles Berufsträger, die sich da auch ehrenamtlich engagieren. Das heißt, das sind Leute, die bei einer Bau, also Ingenieure, die bei einer Bauaufsicht arbeiten, die ein eigenes Büro haben, die in Büros angestellt sind, die in Unternehmen angestellt sind, die bei Bauunternehmen arbeiten. Und diese Leute bilden den Vorstand und auch die Ausschüsse und die entscheiden. Das heißt, wir haben das ganz häufig, dass Leute sagen, ja, wer entscheidet denn bei euch darüber, ob ihr ein Projekt macht, ob jemand eine Strafe vom Berufsgericht bekommen soll? Da kann ich immer guten Gewissens sagen, das sind im Zweifel Leute, die aus eurem Berufsstand selber kommen. Das sind Leute, die in eurer Fachrichtung unterwegs sind und die kennen halt die Verhältnisse vor Ort. Also das ist jetzt eben nicht so, dass man sagen kann, ja, da wird ja vom Schreibtisch von Leuten entschieden, die selber mit der Praxis nichts zu tun haben. So ist es nicht, sondern das sind Leute, die erstmal, unsere Vorstandsmitglieder und auch die Ausschussmitglieder, die erstmal ihrer regulären Arbeit, ihrer regulären Tätigkeit nachgehen und sich dann in ihrer privaten Freizeit noch in unseren Ausschüssen und Gremien engagieren. Genau, und das führt aber auch dazu, dass die Sache gut funktioniert, weil die natürlich aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer eigenen Anschauung beurteilen können, das funktioniert nicht, so kann man es machen, das lässt man vielleicht lieber.
Bevor wir noch auf ein paar Beispiele eingehen, weil ich weiß aus dem Vorgespräch, deswegen ist dein Job ja auch für dich persönlich so interessant, weil jetzt sage ich, Ingenieurkammer klingt gut, die unangenehme Frage, was kostet das?
Ja, sehr gute Frage. Also umsonst ist es nicht, bei uns Mitglied zu werden, denn auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Staatliche Behörden werden ja in der Regel aus Steuergeld bezahlt. Und viele gehen auch davon aus, dass die Kammern auch, weil sie Behörden sind, das könnte man ja dann erwarten, dass die auch aus Steuergeld bezahlt werden. Das ist aber nicht so, sondern die Kammern bekommen kein Steuergeld, sondern finanzieren sich ganz alleine aus Mitgliedsbeiträgen. Das bedeutet, für den Staat fallen keine Kosten durch dieses Prinzip der Selbstverwaltung an. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auf Mitgliedsbeiträge angewiesen, um Projekte zu realisieren, um unsere Miete und unser Personal zu bezahlen, klar. Und das ist eigentlich, wie ich finde, so auch so ein ganz schönes System, denn die Höhe des Mitgliedsbeitrags, die wird von den Mitgliedern selbst festgelegt. Also natürlich nicht jeder Einzelne. Wir haben so ein, wir haben eine Vertreterversammlung, das ist wie so ein kleines Parlament, ein Gremium, das sich einmal im Jahr trifft und die legen fest, wie hoch die Beiträge sein sollen, ob sie steigen sollen, ob sie gleich bleiben sollen, auch ob sie sinken sollen, das ist ja auch alles möglich, das können die selber bestimmen. Das heißt, es wird ja gewählt, das Parlament wird von den 11.000 Mitgliedern gewählt und die, diese Delegierten, bestimmen dann darüber, wie hoch der Beitrag sein soll. Im Prinzip bestimmt also jeder Einzelne, zumindest mittelbar, mit, basisdemokratisch, was das Ganze jetzt kosten soll. Natürlich auch die Frage, wofür das Geld verwendet werden soll. Ne? Also welche Projekte sollen angegangen werden? Genau, du hast ja nach den Zahlen gefragt. Bei uns.
Sag da mal eine Hausnummer, ja?
Dass man sich sag mal eine Hausnummer, natürlich, um Gottes Willen. Also wir sind da komplett transparent. Die Zahlen stehen auf unserer Homepage, die kann sich auch jeder anschauen, da machen wir kein Geheimnis draus. Bei uns fängt die Mitgliedschaft, das ist gestaffelt nach die Frage, bin ich angestellt, bin ich selbstständig, habe ich Zusatzqualifikation? Es fängt an mit einem angestellten Ingenieur mit 178 Euro im Jahr. Ich sage das deswegen dazu. Ja, mich hat schon mal jemand gefragt, ob das der Monatsbeitrag wäre. Ich habe gesagt, nein, das ist der Jahresbeitrag. Klar, für Selbstständige ist es dann mehr. Aber 178 Euro ist bei uns der Sockelbetrag, der Basisbetrag. Und so für meinen Bereich, hast du ja gefragt, wie ist das denn, was bekomme ich denn dafür? Und wenn mich Mitglieder schon mal fragen, na, ich habe das ja auch in Einzelgesprächen, dass Leute sich bei mir melden und sagen, wenn Sie mal, ich bin Ingenieur, ich habe eine Frage. Und dann sage ich immer, ja, gut, sind Sie denn Mitglied bei uns? Und dann sagen die, nee, bin ich nicht, aber ihr seid ja die Ingenieurkammer. Und dann sage ich, ja, gut, das ist jetzt vielleicht schwierig, weil Unsere Kosten, mein Gehalt, werden aus den Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Mitglieder, die Beiträge zahlen, damit einverstanden wären, dass auch Leute beraten werden sollen, die keinen Beitrag zahlen. Und ich sage mal, das kann sich auch jeder selbst ausrechnen. Wenn ich zum Anwalt gehe, die rechtliche Erstberatung, die liegt so ungefähr bei 200 Euro. Das ist so das Minimum, was ein Anwalt aufruft, für eine rechtliche Erstberatung. Und ich sage den Leuten dann immer, pass auf, ist ganz einfach, wenn du einmal im Jahr bei mir anrufst für eine rechtliche Erstberatung, dann hast du ja im Prinzip das wieder drin. Und man kann ja, also es gibt keine Begrenzung. Die Leute können auch, ne, mehrfach im Jahr anrufen, sich nach Problemen erkundigen. Mal abgesehen davon, dass man natürlich auch durch diesen Mitgliedsbeitrag andere Dinge, wie zum Beispiel das mit der Bauordnung, nehme ich mal jetzt nochmal als aktuelles Beispiel. Wir sammeln im Moment Anregungen, Ideen, Probleme aus der Anwendung der Landesbauordnung ein. Die soll dieses Jahr geändert werden. Machen daraus Vorschläge, wenden uns an den Gesetzgeber und sagen, lieber Gesetzgeber, aus Sicht der Ingenieure wäre es sinnvoll, dass folgende Dinge geändert werden. Wir haben ja den großen Vorteil, unsere Mitglieder sind sowohl in den Ingenieurbüros, aber auch natürlich bei der Bauaufsicht. Da arbeiten ja auch Ingenieure. Das heißt also, manchmal sagt man ja, eure Vorschläge, die sollen ja nur den Büroinhabern nützen. Das stimmt nicht. Wir haben ganz viele Mitglieder, die bei Bauaufsichtsbehörden arbeiten, die sagen natürlich auch, wir hätten gerne, dass für die Änderung der Landesbauordnung folgende Dinge berücksichtigt werden. Das sammeln wir alles, schlagen das dem Gesetzgeber vor, der beschäftigt sich dann damit und häufig werden diese Vorschläge, Ideen, Anregungen dann auch übernommen. Das ist natürlich deswegen ein bisschen, also ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich habe da auch viel Freude dran. Wir kümmern uns da auch sehr zuverlässig drum. Klar, wenn jetzt die Landesbauordnung geändert wird und es wird eine Norm besser, verbindet man damit nicht automatisch, das ist jetzt passiert, weil ich Mitglied der Ingenieurkammer bin und mit meinem Beitrag diese Stellungnahme am Ende ja finanziert worden ist. Aber so ist es halt. Also das sieht man nicht jeden Tag, ne? Also das kann man nur, klar, wenn Regelungen besser werden, die Ingenieurkammer das vorgeschlagen hat, dann ist das etwas, was zu den gesetzlichen Aufgaben der Kammer gehört und was aus den Mitgliedsbeiträgen auch finanziert wird.
Also es ist auch manchmal eine Mühle, die sich, die malt, sie malt auch für mich. Ich habe
Ja.
auch einen Benefit, aber ich sehe ihn vielleicht nicht so ganz. Aber die Ursache war der Beitrag.
Auf jeden Fall, auf
Und
jeden Fall. Also, ne,
lass uns doch
das.
mal einmal kurz die Rückfrage. Ich habe eine Frage an dich. Ich rufe bei dir an und du sagst, bist du Mitglied? Ist es wie im ADAC? Alles klar, schickt mir den Überweisungsträger, ich bin Mitglied oder geht es doch nicht so schnell?
Also, wir beraten halt Personen, die bei uns Kammermitglied sind. Wenn mich Leute anrufen und sagen, ich habe mal eine Frage, sage ich denen, super, gar kein Problem. Ganz gerne Kammermitglied werden, dann stell aber bitte einen Antrag auf
Offiziellen Antrag.
Kammermitgliedschaft. Und genau, wenn du dann Mitglied geworden bist, dann beraten wir auch gerne. So ganz schnell wie beim ADAC geht es vielleicht
Nein,
nicht,
ist
aber wir haben auch da
zwei, drei, vier
Kontinuität.
Wochen und dann bist du dabei oder?
Auf jeden Fall,
Ja.
genau.
Okay. Ich würde sagen, damit haben wir das monetäre Haken dran. Es ist bezahlbar, sage ich mal ganz ehrlich. Auch aufgrund der Summe der Mitglieder. Und wenn man Fragen hat, kann man da nicht herantreten. Hast du mal ein paar Fragen mitgebracht?
Total gerne. Also, ne, das ist, ist ja quasi so unser Daily Business, ne,
Ja.
dass sich Kammermitglieder bei uns melden und Fragen stellen. Ich würde einfach mal ein paar Fragen berichten. Wenn dich was konkret interessiert, frag auch gerne nach.
Bitte, ja. Hau mal
So aus den
los.
letzten, weiß ich nicht, 2 Wochen könnte ich mal erzählen. Wir hatten zum Beispiel Fragen in NRW ist ja zum 01.01.26 nach der Landesbauordnung die Solarpflicht für Bestandsgebäude in Kraft getreten. Das heißt, wer ab dem 01.01.26 in NRW sein Dach neu macht, der muss da auch eine Solaranlage drauf installiert werden, im Bestand. Bisher galt das nur für Neubauten, jetzt ist das aber auch für Bestandsbauten gekommen. Und da kommen natürlich direkt Bauherren, die zu ihrem Ingenieur gehen und sagen, zu ihrem Tragwerksplaner gehen und sagen, ja, wie ist das denn jetzt zum Beispiel mit dem Thema Standsicherheit? Ich weiß gar nicht, ob mein Gebäude, mein Dach eine Solaranlage tragen kann. So, dann sagt der Tragwerksplaner, ja gut, wo ist denn die Bestandsstatik? Und da muss man einfach wissen, ja, ne, genau, du lachst schon, du kennst das schon. Bei ganz vielen Bestandsgebäuden gibt es keine Bestandsstatik. Das ist einfach ein Riesenproblem. Und dann ist natürlich die Frage, so jetzt auch von dem Tragwerksplaner, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also, weil, ne, der Bauherr möchte jetzt, also Die Interessen der Bauherren sind ganz unterschiedlich. Manchmal wollen die wissen, muss das umgeplant werden? Kann das Dach das tragen? Bin ich denn überhaupt verpflichtet, das zu machen? Das
Muss ich
sind so Themen.
Ertüchtigen? Das ist
Muss ich es ertüchtigen? Genau. Ne? Wie funktioniert das alles? So, und dann ist natürlich, gerade wenn so eine gesetzliche Regelung jetzt neu ist, dass dann auch häufig Unsicherheit besteht in der Anwendung. Und dann wenden sich die Mitglieder eben an die Kammer und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Oder die Frage, wie viele Solarpaneele, also im Gesetz ist definiert, wie viel Prozent des Daches belegt werden müssen, 30%. Da kam jetzt vor kurzem die Frage auf, ich sage dir das ganz ehrlich, ich musste da auch mich erstmal so ein bisschen reindenken, da war ein Flachdach und da sollte die Solaranlage aufgeständert werden, damit sie da besser zur Sonne ausgerichtet ist. Total sinnvoll.
Ja.
So, und jetzt war die Frage, das habe ich jetzt gelernt, mussten die Solarpaneele aber auseinandergestellt werden, wenn sie aufgeständert sind, damit sie sich nicht gegenseitig Schatten werfen.
Ja, genau.
Total nachvollziehbar. Und dann fragte der Ingenieur, ja, okay, wie ist das denn jetzt? Zählen jetzt 30% der Panelfläche oder der Aufstellfläche? Das steht im Gesetz nicht.
Nein.
Darüber hat der Gesetzgeber sich auf jeden Fall, also entweder hat sich keine Gedanken darüber gemacht oder wenn, dann hat das auf jeden Fall nicht ins Gesetz geschrieben. Aber klar, Kammermitglied meldet sich und sagt, ja, im Gesetz steht, ich muss 30% belegen. Was ist bei aufgeständerten Solarpanelen? Ganz klassischer Fall, wo wir gesagt haben, ja, klar, müssen wir natürlich erstmal klären. Wir haben da natürlich auch immer die Möglichkeit, mit dem Bauministerium Kontakt aufzunehmen, mit denen das auch abzustimmen, denn das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das machen will, ich reiche einen Bauantrag ein, der diese Planung dann enthält, das landet ja bei der Bauaufsichtsbehörde. Und klar, die Bauaufsichtsbehörde wendet sich ja im Zweifel an die Bezirksregierung oder auch ans Ministerium. Deswegen ist es natürlich aus unserer Sicht, gerade wenn man Fragen hat, wo man weiß, die werden jetzt demnächst öfter gestellt, total sinnvoll, die zu sammeln, mit dem Ministerium abzuklären und zu sagen, schau mal, das wäre gut, wenn es so gemacht wird. Oder so ist die Regelung gemeint. Das wird in der Praxis gut funktionieren. Ne, und das ist einfach so ein ganz klassisches Beispiel, wo mich letztens eben jemand gefragt hat, wie machen wir das mit dem Aufständern? Andere Themen natürlich, Ingenieure melden sich und sagen, ich möchte eine Gesellschaft gründen. Da geht's schon los. Welche Gesellschaftsform ist denn zu empfehlen? Mit welchen Kosten ist das verbunden? Wie ist das mit der Haftung? Welche Personen kann ich in welchen Gesellschaftsform dazunehmen? Die Fragen werden häufig gestellt.
Das ist also Basic Unternehmertum, ja? So,
absolut, ja klar, ja sicher. Also, weil man
fachlich so jetzt, Mensch, Normen links und rechts, wo wir uns meistens bewegen, sondern.
Genau.
Wie man
Also einfach, dass sie sagen,
Reue.
Genau, ich bin seit, weiß ich, 10, 15 Jahren dabei. Ich habe jetzt eine gewisse Anzahl von Angestellten. Ich mache mir jetzt Gedanken, weiß ich nicht, manchmal über das Thema Nachfolge, manchmal geht es um das Thema Haftung.
Mhm.
Ne? Und dann, dass sie dann fragen, welche Gesellschaftsform, ne? Partnerschaftsgesellschaft, GmbH, GmbH und Co. KG, was ist möglich, was muss ich beachten? Und das, also fairerweise, ich muss immer dazu sagen, wir entwerfen jetzt nicht den gesamten Gesellschaftsvertrag. Ne? Also die Frage gibt es auch schon mal, super, dann können Sie das ja schon mal für mich aufsetzen, das machen wir jetzt nicht. Aber gerade so am Anfang, diese Findungsphase, dieses, welche Gesellschaftsform gibt es, welche kommen in Betracht, was ist damit verbunden, welche Einlagen muss ich da leisten, brauche ich einen Anwalt, brauche ich einen Notar, all das. Was wir natürlich auch häufig haben, unsere Mitglieder sind häufig für öffentliche Auftraggeber tätig, nehmen an Ausschreibungsverfahren teil. Das heißt, diese Frage, wie geht man mit öffentlichen Ausschreibungen um, hat ganz große Bedeutung. Und da gibt es natürlich auch oft Fragen. Also Fragen sind zum Beispiel, entweder, dass sich ein Auftraggeber meldet und sagt, Mensch, ich will hier Tragwerksplanungsleistung ausschreiben. Was nehme ich denn sinnvollerweise als Eignungskriterium? Was nehme ich denn sinnvollerweise als Referenz? Was nehme ich denn als Zuschlagskriterium? Aber auch Kammermitglieder, die sich als Ingenieur, als Büroinhaber bewerben wollen, die sagen, Mensch, hier ist eine Ausschreibung, da ärgere ich mich drüber, weil falsche Eignungskriterien, falsche Auswahlkriterien, nur der Preis wird gewichtet, das ist ja rechtswidrig, und all diese Dinge. Und die dann sagen, erstmal ganz häufig beginnen diese Gespräche damit, dass die Leute sagen, sie sind erstmal unsicher, ob sie das Wort richtig einschätzen, dass sie sagen, guck mal, hier wird so eine Referenz verlangt oder hier wird nur der Preis als Zuschlagskriterium genommen. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung, aber ich hätte das gern erstmal verifiziert, bestätigt. Ich möchte mich mal darüber unterhalten, ob das so gemacht werden
kann. Hätte eine zweite Meinung. Mensch,
du hast genau,
viel
richtig.
Mehr gesehen als ich.
Ja, genau, richtig. Genau, richtig. Und das ist ganz oft. Und dann aber natürlich auch die Frage, wir haben, weil das Thema Honorar und Vergabe so eine große Bedeutung hat, bei uns eine extra Stelle eingerichtet, Honorar- und Vergabeinformationsstelle, an die sich Kammermitglieder wenden können, speziell zu diesen Themen. Und inzwischen haben wir eben auch angefangen, dass wir, wenn wir Ausschreibungen sehen, die entweder rechtswidrig sind, das muss man leider so offen sagen, das passiert bei Architekten- und Ingenieurleistungen schon regelmäßig, oder die zwar nicht rechtswidrig, aber nicht sinnvoll sind. Also da wenden sich dann Auftraggeber an uns und sagen, Mensch, guck mal, wir haben eine Ausschreibung gemacht, da bewirbt sich gar keiner, wo wir nach 5 Minuten meistens sagen können, ja klar, bei den Referenzanforderungen, ja sorry, also ne, ich möchte eine spezielle Referenz aus den letzten 3 Jahren für ein besonderes Projekt. Ja, brauchst nicht lange überlegen. Also da wirst du kaum jemanden finden bei so einem kurzen Referenzzeitraum, der sich darauf bewirbt. Und da ist es dann eben auch so, dass wir seitens der Kammer auf die Auftraggeber zugehen und jetzt gar nicht irgendwie ne, hier mit
Mit
Rüge
Sicherheit,
oder
sondern
ne,
Mensch.
genau, nur wirklich also dass wir auch uns ist das wichtig, da ins Gespräch zu kommen. Ne? Also jetzt nicht irgendwie da jetzt meckern oder ärgerlich sein, sondern sagen, Mensch, lieber Auftraggeber, wir haben hier gesehen, du hast das und das ausgeschrieben. Das ist aber nicht so sinnvoll. Viel sinnvoller wäre, das und das und das zu machen. Darüber würden wir uns gerne mal unterhalten. Und dann ist es so, dass wir auch selber in die Kommunen, ne, wir haben 212 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, dass wir dann in die einzelne Kommune zu dem technischen Beigeordneten hinfahren und sagen, wir wollen uns gerne mal über das Thema unterhalten, wollen uns austauschen. Und diese Gespräche enden ganz oft damit, dass sie dann sagen, okay, prima, jetzt haben wir uns gut unterhalten, das hat uns geholfen. Und das ist natürlich unser Antrieb, dass danach dann die Ausschreibung, und zwar nicht nur in dem Einzelfall, sondern generell auch besser werden. Ja, das ist so.
Das finde ich ja super. Ist es so oder ist es nur in meinem Kopf so, wenn dann jemand, was weiß ich, einen Brief, eine E-Mail oder einen Anruf von dir bekommt, fühlt er sich erst angegriffen? Ah, oh, Mensch, was will der von mir?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben natürlich auch, also jetzt gerade in diesem Bereich, das mache ich nicht selber, das macht eine Kollegin von mir, die da auch eine sehr gute fachliche Expertise hat. Und also natürlich gehört es auch mal dazu, dass Leute sich dann angegriffen fühlen und sagen, ich möchte mich nicht unterhalten, so eine Abwehrhaltung. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wir die Leute nicht angreifen, also die Kommunen, die Mitarbeiter nicht angreifen, sondern wir sagen, wir erklären ganz sachlich, schau mal, hier ist ein Problem, sinnvoller wäre dies und das. Und die allermeisten reagieren eigentlich positiv, dass
Super.
sie entweder die Sache ändern oder sagen, okay, können wir uns gerne mal drüber unterhalten, kommt zum Gespräch vorbei. Und das klappt dann auch gut. Also in der Summe der Fälle ist die Rückmeldung, ist das Feedback, sind die Ergebnisse positiv. Es gibt natürlich auch Einzelne, die sagen, ich will mich nicht unterhalten. Und da muss ich mal sagen, das finde ich schade, weil ich mir dann auch denke, okay, wir versuchen ja fair mit euch umzugehen. Ihr seid ein öffentlicher Auftraggeber. Ihr habt Verantwortung für Steuergeld, das ihr da ausgebt. Und dass dann eine Ausschreibung auch rechtmäßig und sachgerecht gemacht wird, ist irgendwie schon
Sollte
ganz okay.
auch in seinem Interesse sein, ja.
Absolut, ja klar.
Okay, hast du noch ein letztes Beispiel für uns?
Ja, das Thema, was bei mir häufig nachgefragt wird, Gestaltung der Homepage, Impressum bei den Büroinhabern, ja, das ist genau ein leidiges Thema und da gibt es wirklich alles. Also die Frage nach, wie muss ich mein Impressum gestalten, was muss ich da für Angaben reinmachen? Dann aber auch so Dinge wie, welche Begriffe darf ich auf meiner Homepage verwenden? Darf ich da Ingenieur draufschreiben? Darf ich da Planung draufschreiben? Darf ich da Architekturbüro draufschreiben, mit welchen Leistungen darf ich auf meiner Homepage werben. Aber das hatte ich jetzt letztens wieder auch so Themen wie, ich war früher angestellt, möchte mich jetzt selbstständig machen. Da hast du natürlich erstmal ein Problem, weil du willst ja auf deiner Homepage in der Regel Referenzen zeigen. Jetzt hast du natürlich das Problem, die Referenzen, genau, die hast du ja bei deinem Arbeitgeber erworben. Und ja, ich meine, gut, der hat das wahrscheinlich doch gut gemeint, aber vielleicht auch ein bisschen sorglos gemacht. Der hatte halt Referenzen, die er bei seinem Arbeitgeber bearbeitet hatte, auf seine Homepage gestellt. Und der Arbeitgeber sagte mal, ich will dir irgendwie auch nichts Böses, aber dass du jetzt mal meine Referenzen auf deine Homepage packst, ohne wenigstens mal vorher zu fragen, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt hatte der sich eben, das Kammermitglied da, an mich gewandt und sagte, ja, was kann ich jetzt tun? Ne? Und wirklich so eine ganz, also man merkte das einfach, ne? Also der war da sehr sorglos mit umgegangen. Ne, da hat man auch so im Gespräch schnell gemerkt, konnte ihn dann auch beraten, konnte ihm auch ein paar Tipps mitgeben, ein bisschen helfen. Aber das sind wirklich so, also ich würde immer sagen, wenn man denkt, Mist, was mache ich denn jetzt? Ich brauche mal eine Idee, ich brauche mal einen Rat, also jetzt in meinem Fall für die rechtliche Seite natürlich. Dann sind wir für unsere Kammermitglieder da der richtige Ansprechpartner. Ich kann vielleicht noch sagen zu meiner Tätigkeit bei der Kammer, die geht auch natürlich über diesen Bereich der Beratung hinaus. Uns ist ja auch ganz wichtig, Sichtbarkeit für den Berufsstand. Du bist ja selber Ingenieur und es ist natürlich auch für uns wichtig, dass in der Praxis, so in der Allgemeinheit auch diese Wahrnehmung ist, das, was gebaut wird, Gebäude, Infrastruktur, Brücken, Straßen, all diese Dinge, technische Maschinen, all das wird ja von Ingenieuren geplant und gebaut. Die sind also, ne, wir haben diesen Slogan, kein Ding ohne Ing, gibt ja kaum eine Sache, wo man sagen kann, das ist ohne Ingenieure zustande gekommen. Und das ist auch so eine Sache, mit der wir uns bei der Kammer viel beschäftigen, dass wir versuchen, dem Berufsstand der Ingenieurinnen und Ingenieure Sichtbarkeit zu verschaffen. Ne? Also zu zeigen, Ingenieure haben spannende Projekte, beschäftigen sich an ganz vielen Stellen mit Dingen. Wir haben bei uns diese Kampagne Kein Ding ohne Ing, wo wir dann jeweils die Ingenieure mit einem Projekt vorstellen. Das heißt, wir rufen auch gerade dazu auf, ne, dass Ingenieure sich melden können und sagen können, ich möchte mal gerne mein Projekt vorstellen, möchte mal gerne zeigen, was ich in meinem Büro, in meiner Tätigkeit so mache. Und das war vor 2 Jahren war das. Da haben wir gesagt, wir brauchen nochmal was zusätzlich jetzt gerade auch vielleicht für so ein jüngeres Publikum, dass wir da auch nochmal diesem Berufsstand nochmal so ein bisschen mehr Identifikation geben können. Da haben wir einen Online-Shop, einen Merch-Store eingerichtet, in dem wir unter dem Motto Bling Bling so ja, Werbeartikel, Merchartikel anbieten, wo es einfach darum geht zu zeigen, der Berufsstand der Ingenieure ist auch damit verbunden. Wir haben da so typische Dinge, ne, so ein Dreikantlineal, Druckbleistift, Hoodies, T-Shirts. Und wir haben das ganz häufig, wenn wir diese Kleidung, also ich trage die auch selber schon mal gerne, wenn ich einen Vortrag halte, aber auch wenn Leute von uns unterwegs sind, dass dann welche sagen, ah Mensch, hier bling bling, was ist denn das? Und dass man damit Aufmerksamkeit generiert und sagt, ach so, es geht um die Ingenieure und um die Tätigkeit der Ingenieure, um das, was da gemacht wird. Ne? Also, und das ist aus der rechtlichen Sicht war das damals spannend, weil klar, die Einrichtung von so einem Online-Shop hat logistische Herausforderungen. Es geht ja natürlich um das Thema Werbung, es geht um die Frage, welche Darstellung, welches Logo. Aber klar, es geht natürlich auch um so Dinge wie, welche Rechte haben dann Leute, die da was einkaufen? Wie ist das mit dem Rücksendekosten? Wie ist das mit Widerrufsrecht? Das ist jetzt eine Sache, da hat man in Behörden nicht jeden Tag mit zu tun, aber ist ein spannendes Thema, habe ich mich gerne mit beschäftigt.
Also, wenn ich es aus meiner Perspektive so zusammenfassen kann, Ingenieurkammer hatte ich gar nicht so gesehen. Darum fand ich es super spannend, dieses Interview. Aber man kann die Ingenieurkammer so als neuen Freund, den ich mal frage, wenn ich weiß ja nicht, wen frage ich denn? Mein Umfeld. Ja, dein Umfeld, ja, ist vielleicht die Konkurrenz. Die fragst du
Ja,
nicht.
das ist häufig so, das
Ja,
stimmt.
dann, wen hast du denn noch? Einen Befreundeten im gleichen Berufsbild wird dünn. Dann Branchen, andere Branchen. Aber du hast schon spezielle Themen. Da habe ich als Ingenieur, als. Und dann ist man bei der Ingenieurkammer, in deinem Fall Bau, natürlich total richtig.
Genau. Wichtig ist vielleicht noch ein Hinweis, genau, also der Name, historisch gewachsen, Ingenieurkammer Bau. Bei uns können aber alle Ingenieure, auch außerhalb des Bauwesens, also wir haben auch Mitglieder, genau, das ist mal wichtig zu wissen, die außerhalb des Bauwesens tätig sind, können bei uns auch Mitglied werden. Das ist auch für viele interessant, gerade jetzt in meinem Fall, ne, dass sie sagen, ich beschäftige mich, ich bin als im Bereich Maschinenbau, Elektro, Chemie, Medizintechnik tätig. Wir haben jemanden bei uns, der sich mit elektronischen Bezahlsystemen beschäftigt als Ingenieur in seiner beruflichen Tätigkeit, hat mit Bauen gar nichts zu tun. Mitglied ist er trotzdem. Ich unterhalte mich auch regelmäßig mit dem, sind total gute Gespräche. Und auch die sind natürlich bei uns als Mitglied willkommen. Wir können natürlich auch die Leistungen, die wir anbieten, wie Rechtsberatung in Anspruch nehmen und haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich das nochmal zum Abschluss kurz bringen darf, das Thema Altersvorsorge. Ne? Ich meine, klar, ist ja für viele auch relevant. Und bei den Kammern ist ja die Besonderheit, dass die Möglichkeit besteht, Altersvorsorge über ein Versorgungswerk zu machen. Ne? Das heißt, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, Altersvorsorge über das Versorgungswerk aufzubauen. Und bei vielen Mitgliedern besteht auch die, also es nicht, geht nicht für alle, das muss man sich im Einzelfall anschauen, aber bei vielen besteht eben auch die Möglichkeit, sich von der deutschen Rentenversicherung befreien zu lassen. Das heißt, ich zahle dann nicht mehr in die Rentenversicherung, sondern nur noch ins Versorgungswerk ein. Der große Vorteil ist bei der Altersvorsorge über das Versorgungswerk, das ist ja anders als die Rentenversicherung kein Umlagesystem, wo quasi eine Generation für die nächste zahlt, sondern beim Versorgungswerk ist es so, ich zahle meine Beiträge ein, das Versorgungswerk legt diese Beiträge gewinnbringend an und am Ende wird meine Altersvorsorge aus meinen eigenen Beiträgen bezahlt.
Das ist der komplette Gamechanger. Ich will jetzt kein ja, ich weiß es, ja.
Ja,
weil in die erste zahle ich auch nicht mal ein, ja, natürlich.
Also deswegen kann ich das auch guten Gewissens sagen. Ich bin jetzt selbst bei der über die Rechtsanwaltskammer beim dortigen Versorgungswerk und muss sagen, ich bin mit dieser Form der Altersvorsorge sehr zufrieden und kann das wirklich nur jedem auch empfehlen. Also jetzt nicht nur, dass es vom System her mir sympathischer ist zu sagen, nicht dieses, es wird generationsübergreifend bezahlt, sondern dass man eben auch merkt, diejenigen, die da arbeiten beim Versorgungswerk, geben sich viel Mühe, engagieren sich und sorgen dafür, dass da am Ende des Tages, klar, darum geht's, eine gute Rendite bei rauskommt.
Lieber Alexander, ich sage erstmal vielen Dank für die Zeit und die, ich sag mal, tiefen Einblicke in die Mehrkammerbau Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Ich freue mich schon aufs nächste Interview. Dankeschön.
Sehr gerne. Bis bald.